Ich bin kein parteipolitischer, aber ein sehr politischer Mensch, wenn es um Grundsätzliches geht. Durch meinen Vater habe ich ein besonderes Interesse und Verständnis für die Landwirtschaft und das wirtschaftliche Leben im ländlichen Raum bekommen. Politisch aktiv bin ich seit 2004 als Gemeinderat und Vizebürgermeister von Altrans. Anders als ÖVP und SPÖ will ich in diesem Land etwas für die Menschen verbessern und niemanden ausgrenzen. Diese Chance sehe ich nur bei der Liste Fritz, Bürgerforum Tirol. Herzlich willkommen bei der Sendung Das politische Gespräch. Das war ein Zitat von unserem heutigen Gast, Andreas Brucker. Wie gesagt, Liste Fritz, Bürgerforum Tirol. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Wir haben heute eigentlich auch einen zweiten Gast, der mit mir, Markus Schennach, die Sendung moderieren wird, nämlich Benedikt Sauer.
Hallo. Dr. Brucker, Sie sind Anwalt von Beruf seit ein paar Jahren, auch im Landtag, außer dass Sie Gemeindepolitiker sind, schon längere Zeit. Was ist so zur Landtagshalbzeit, wir sind ein wenig drüber, Ihre erste Bilanz als Oppositionspolitiker? Wenn Sie versuchen, mal kurz zurückzuschauen, was haben Sie sich erwartet? Wie schaut es heute aus? Wie ernüchtert sind Sie?
Ja, vielschichtig, so. Ich bin, glaube ich, nicht ganz blauäugig hineingegangen, weil ich beruflich ja auch nicht immer nur mit reinen Engelskindern zu tun habe, wenn ich es so ausdrücken darf. Bin aber schon sehr enttäuscht eigentlich von dem, was ich da aus der Nähe festgestellt habe. Ich darf es jetzt auch mit der Gemeindepolitik vergleichen. Ich glaube, dass das auch zulässig ist, wo wir auch unterschiedliche Standpunkte haben im Gemeinderat, aber Sachfragen diskutieren und die Entscheidungen letztlich im Gemeinderat eigentlich nach meiner Wahrnehmung nie deshalb fallen, weil sich zwei gut verstehen oder schlecht verstehen oder dergleichen Dinge mehr. Und im Landtag stelle ich fest, dass einmal in Wahrheit dort überhaupt nicht diskutiert wird, weil alle Entscheidungen außerhalb des Landtages fallen.
Außerhalb oder in anderen Gremien des Plenums?
Nein, nicht in anderen Gremien des Plenums, sondern ohne die Landtagsabgeordneten in der großen Mehrheit überhaupt zu fragen und überhaupt zu befassen. Und fragen Sie mich nicht, wo diese Entscheidungen überhaupt fallen. Das habe ich noch nicht wirklich herausgefunden. Weil ich ja auch sagen muss, wenn ich sehe, wie viel die Regierung mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt ist, dann erlaube ich mir das Urteil, dass sie zumindest nicht Zeit haben können, viel nachzudenken. Und daher frage ich, wer denkt in unserem Lande nach? Die Abgeordneten sind es nicht. Die Abgeordneten der Regierungsparteien haben bis jetzt noch jedes Mal alle einstimmig brav das Händchen gehalten, wenn man das von ihnen so wollte. Die Diskussionen im Landtag sind persönlich sehr anstrengend, sehr unangenehm, und zwar deshalb, weil es ja für niemanden mehr um etwas geht, weil man weiß, weil das längst vorher abgekartet ist und die Abgeordneten gesagt bekommen, wie sie abstimmen sollen, und dann ja die einen irgendwie nachvollziehend in der Art von Sonntagsreden irgendetwas sagen. Niemand will den anderen mehr überzeugen, das heißt die Opposition, die anderen schon, aber genau genommen weiß man auch da, dass das sinnlos ist, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass die Abgeordneten der Regierungsparteien in Wahrheit nicht diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, sondern dass die nicht die Zivilcourage haben, Erwartungshaltungen zu verweigern. Und wer sie wirklich trifft, letztlich natürlich die Regierung irgendwo, und die Regierung scheut die Diskussion zum allergrößten Teil, weil sie, glaublich, auch wissen, dass sie häufig die schlechteren Argumente hätten und weil auch der Wille fehlt, sich dem besseren Argument zu beugen.
Spiel spielt sich das in den Ausschüssen ähnlich ab?
Ja, in den Ausschüssen wird von den Abgeordneten der Regierungsparteien im Wesentlichen mitgeteilt, was beschlossen wurde. Mit wenigen Argumenten, ich meine, ich sage vielleicht ein praktisches Beispiel, Raumordnungsgesetz, Novelle wurde im und Bauordnung wurde im letzten Landtag beschlossen. Allein der Gesetzestext waren, glaube ich, 70, 80 oder mehr Seiten, gleich nur von der Raumordnungsnovelle alleine. Das wurde im Ausschuss in einer Zeitdauer von vielleicht einer halben Stunde oder lassen Sie es eine Dreiviertelstunde sein, durchdiskutiert. Das heißt, da wurde nicht einmal, wie es sonst üblich wäre, getrennt in Generaldebatte und Spezialdebatte, wo man sagt, zuerst die ersten 10, 20 Paragraphen, so macht man das normal. Ne? Also ich lese es jedenfalls in den Protokollen nach. Ich meine, ich habe mir vor einem Jahr oder so aus einem anderen Grund die Protokolle des Reichstages 1867 durchgelesen. Das war eigentlich das erste Mal, wo es in Österreich die Gelegenheit gegeben hat, demokratisch zu debattieren. Die Hälfte der damaligen Abgeordneten war vorher in den Gefängnissen der Monarchie und ist da freigekommen. Und die haben zum Beispiel unser Staatsgrundgesetz, das also zum Teil heute noch gilt, Paragraph für Paragraph durchdiskutiert, zumindest in den Ausschüssen. Dergleichen findet in Tirol nicht statt.
Um sich das vielleicht noch ein bisschen plastisch vorzustellen, kommen da relativ ausgearbeitete Papiere in die Ausschüsse?
Das ja, nur wer hat sie ausgearbeitet? Sie wurden von Beamten ausgearbeitet. Denen möchte ich die Qualifikation selbstverständlich nicht grundsätzlich absprechen. Aber die haben natürlich einen Standpunkt, der nur einer von mehreren möglichen und wichtigen Standpunkten ist. Einfachstes Beispiel, das was für uns Bürgerrechte sind, sind für einen Beamten lästige Leute, die ihm die Zeit nehmen. Natürlich zum Teil berechtigt, weil nicht jede Einwendung sachlich begründet ist und so weiter, aber der Standpunkt desjenigen, der sich mit Einwendungen herumschlagen muss, ist ein anderer als der Standpunkt von dem, der ein Bauvorhaben in der Nachbarschaft kriegt und Bedenken hat und Sorgen hat und so weiter. Nur um ein Beispiel zu sagen. Und das Zweite, was dazu kommt, der Beamte schreibt in diese Entwürfe ja nicht, was er selbst für richtig hält, sondern das, wovon er glaubt, dass es von ihm erwartet wird. Also nochmals, ich weiß nicht, wer wirklich das tut, was er für richtig hält und wessen Überzeugung in diese Gesetze dann hineinfließt. Meine momentane Meinung ist immer noch von niemandem, sondern es ist irgendein unkontrollierter Prozess, den man halt so laufen lässt und wer dann unter die Räder kommt, hat halt Pech gehabt.
Es wird wahrscheinlich in Regierungssitzungen besprochen.
Ja, natürlich wird das besprochen, aber es wird auch dort, manche Dinge werden sehr gezielt und mit Vorstellungen besprochen, aber viele Dinge hat auch die Regierung entweder keine Ahnung, keine Zeit. Sie reden nicht gerne. Ich war bei diesen Agrardebatten dabei, da haben wir von Gesetzesentwürfen, die geplant wurden, nicht einmal ein Papier in die Hand gekriegt. Also die Art und Weise, wie man diskutiert, ist weniger transparent, als wenn zwei Anwälte über einen 0815-Kaufvertrag diskutieren. Also Diskussionskultur gibt es nicht. Und dementsprechend schlecht und unpassend sind die Ergebnisse. Auch einfach von der fachlichen Qualität, von der Lösungsadäquanz und so weiter, ne?
Das heißt, es geht da mehr um Verwaltung wie irgendwie um politische Visionen in diesem Bereich, oder?
Also politische Visionen, entschuldige, außer von der Opposition gibt es keine politischen Visionen, die erstrecken sich. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass die ÖVP beim letzten Wahlkampf die schönen Berge plakatiert hat, die ja von politischen Visionen nicht abhängig sind, Gott sei Dank. Also die politische Vision besteht darin, möglichst alles so zu lassen, wie es derzeit ist, abgesehen von ein paar Prestigebauten. Ne?
Wenn man das so hört, das ist ja eigentlich unvorstellbar in einer Demokratie, dass werdende Gesetze nicht diskutiert werden, auch nicht mit der Opposition diskutiert wird, dass es nicht die Möglichkeit gibt, und wir kennen eh die Clubzwang-Geschichte, aber trotzdem nicht die Möglichkeit gibt, theoretisch andere Abgeordnete einfach zu überzeugen von einer besseren Idee. Ist das, oder wie Sie jetzt gesagt haben, Sie kriegen dann Gesetze, die beschlossen werden sollen, nicht einmal vorgelegt als Opposition, sondern
im Rahmen der Diskussion,
wenn das 80 Seiten sind, muss man sich ja irgendwie vorbereiten eigentlich auf das. Man wird auch nicht alles im Kopf haben, ein bisschen nachschlagen müssen oder
ja, und so weiter. Auch da ist die Devise die, das hat man jetzt bei vielen Gesetzen gesehen, die fertigen Entwürfe so spät wie möglich herausgeben.
Aber das ist auch in unserer Demokratie möglich, so vorzugehen.
Ja, ich meine, wir haben Abgeordnete der Regierungsparteien, die alles tun, was sie können, um Demokratie zu verhindern. Die es als ihre Aufgabe sehen, die Regierung vor den Volksvertretern zu beschützen, die Regierung der Regierung zu ersparen, diskutieren zu müssen, Sachargumente austauschen zu müssen. Man versucht auch alle, wir hätten ja da verschiedenste Vorstöße gemacht, Basisdemokratie gibt sowieso keine, also mehr Volksabstimmung in den Gemeinden und so weiter, das gibt sowieso nicht, aber ich hätte mir gedacht, man geht vorsichtig vor, nimmt ihnen, tastet die Macht nicht an, aber man sagt, bitteschön, macht's doch wenigstens Internetforen auf, dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, was ihr entscheiden wollt, aber sorgt doch wenigstens dafür, dass ihr alle relevanten Aspekte erfahrt, bevor ihr Entscheidungen trifft. Auch dort, da wird nur gemauert. Es wird nur gemauert. Es besteht überhaupt nicht die Bereitschaft, Argumente auszutauschen. Es ist auch so, dass die Regierungsvertreter zu einem Großteil während der Landtagsdebatte abwesend sind. Ne? Es ist auch so, dass mir gesagt wird, der ÖVP-Club diskutiert in einer Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr 60 Tagesordnungspunkte durch und entscheidet sie. Besser gesagt, es entscheidet sie nicht, sondern sie werden den Abgeordneten bereits mit einer klaren Vorstellung, wie entschieden werden soll, präsentiert.
Rein rechtlich sind die Dinge in Ordnung.
Ja, sie sind deshalb in Ordnung, weil sie die Mehrheit der Regierungsabgeordneten durch ihre marionettenhafte Zustimmung deckt.
Man müsste da eigentlich die Geschäftsordnung vom Landtag ändern, oder?
Nein, es müssten die Abgeordneten der Regierungspartei ja Zivilcourage haben. Sie müssten riskieren, wegen einer persönlichen Meinung, wegen einer Wortmeldung, weil sie vielleicht einmal etwas in Frage stellen und weil sie diskutieren, das nächste Mal nicht mehr auf den Kandidaturlisten zu stehen. Ne? Das müssten sie riskieren. Die nehmen die Macht, die sie hätten, nicht wahr. Und ich bin immer noch der Meinung, dass mehr Leute ein besseres Ergebnis auch zustande bringen würden. Ich glaube, dass das die Tiroler verdient hätten, dass zumindest diese 36 Leute, die im Landtag sitzen und dafür bezahlt werden, ihre gesamte Geisteskraft und ihre Ressourcen dafür verwenden, die Entwürfe, die von der Regierung kommen, auf Plausibilität zu hinterfragen, mit ihren Erfahrungshintergrund zu vergleichen, ob das zusammenstimmen kann. Und das passiert nicht, weil mein Eindruck ist, die Abgeordneten, die da drinnen sitzen, die meinen, es würde eine Welt einstürzen, wenn sie da einmal was fragen würden oder sagen würden, also das sehen wir anders und mit dem sei man nicht einverstanden und so weiter. Also im Kreise der Landtagsabgeordneten passiert Entscheidungsfindung und Diskussion nicht. Und deshalb, ich habe oft den Eindruck gehabt, oder fast bei jeder Landtagssitzung den Eindruck gehabt, wir hatten die besseren Argumente, aber das interessiert niemanden. Das ist so mein.
In diesem Zusammenhang hat es ja jetzt einen Vorstoß von der Opposition gegeben, wo sie sagt, dass sie für Verfassungsgesetze notwendige Zweidrittelmehrheiten nicht mehr zur Verfügung stellen wird, wenn sozusagen die Oppositionsrechte nicht gestärkt werden. Wie viel Aussicht auf Erfolg hat das?
Also erstens halte ich diese Verquickung immer für problematisch. Man soll im Einzelfall so stimmen, wie es im Einzelfall richtig ist und nicht Zustimmungen, die man geben sollte, zurückhalten, weil man was anderes möchte. Zweitens, die Dinge, die man da beschließen will, zum Beispiel Kinderrechte in die Verfassung aufnehmen, die Freiwilligkeit in die Verfassung aufnehmen, die sind alle gut. Und das kann der Regierung auch gleich sein, wenn das nicht in der Verfassung steht. Also ich glaube nicht, dass das, ich glaube A, nicht, dass das ein Druckmittel ist, und B, sollte man das nicht tun. Obwohl das damit verfolgte Ziel mehr Demokratie sehr erstrebenswert wäre.
Jetzt weiß man, dass Parlamente auch viel informellen Raum haben. Hat es in den knapp 3 Jahren, in denen Sie jetzt im Landtag sind, eigentlich von Ihrer Seite oder von der Seite Ihrer Liste oder von Seiten der Opposition gemeinsam nie den Versuch gegeben, auf die Regierungsparteien Einfluss auszuüben durch informelle Kontakte, dass man zumindest in dem beispielsweise Thema Umsetzung des neuen Gesetzes bezüglich der Agrargemeinschaft Schritte weiterkommt, die auch im Sinne der Opposition sind?
Doch, diese Versuche hat es also sehr wohl gegeben. Gibt es übrigens nach wie vor. Ich bin nur über das Ergebnis nur mäßig zufrieden. Ich meine, grundsätzlich gibt es diese Versuche, ja. Ich glaube auch, dass trotz des negativen Bildes, das ich zuerst gezeichnet habe, dass das doch wichtig ist, dass wir im Landtag sitzen, weil wir zum Beispiel beim Thema Agrar zumindest verhindern können, dass alle Landtagsabgeordneten fehlinformiert werden, was also vorher zum Teil schon so war. Ne, da gibt es einen Verfassungsdienst, der hat also schon sehr viele Dinge gesagt, die dann vom Verfassungsgerichtshof als denkunmöglich eingestuft wurden, und das wird den Landtagsabgeordneten erzählt. Und wenn jetzt da einer selber nicht einen entsprechenden juristischen Background hat, dann tut er sich schwer, danach weiter zu diskutieren, und das kann ich verhindern. Ich kann also verhindern, dass der Steigstand da drinnen aufsteht und noch die Landtagsabgeordneten alle täuscht. Und das tut ihnen, ich hoffe schon nach wie vor, dass es einer Organisation, auch wie der ÖVP, auf die Dauer wehtut, wenn sie immer merken, das, was sie sagen, ist nicht richtig. Davon gehe ich noch aus, vielleicht bin ich auch da zu optimistisch, aber ich glaube an die Kraft des Geistes. Ich glaube daran, dass man zuerst die Dinge im Kopf lösen muss, und dann wird es in der Praxis, wenn auch mit einer Verzögerung, die mich ungeduldig werden lässt, Lösungen geben. Und daher glaube ich doch, dass das der Organisation wehtut, und weil das jeden Menschen zuwider ist, auf Dauer wieder die Vernunft handeln zu müssen. Und insofern ist auch der Platz im Landtag, glaube ich, schon wertvoll, weil man ihnen das, glaube ich, vermitteln kann. Das zeigt nicht sofort Wirkungen, weil die Abgeordneten überhaupt nicht, aber auch die, es gibt ja neben den Führungsspitzen der Parteien durch einen Mittelbau und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir, nicht wir allein, aber auch wir das unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass in der ÖVP doch ein wesentlicher Teil auch Mittelbau und so weiter merkt, also so wie das jetzt läuft, läuft das falsch. Und ich weiß noch nicht, inwieweit die ÖVP überhaupt in der Lage ist, auf so etwas zu reagieren, weil ich habe den Eindruck, die sind überhaupt nicht in der Lage, auf auch Kritik aus den eigenen Reihen und auf die Einsicht, dass was nicht passt, was sie tun, zu reagieren. Ich glaube, die sind so zwischen verschiedenen Lagern von Klientel verkeilt, denen sie es recht machen wollen und müssen, dass sie in Wirklichkeit sich nicht darüber aussehen. Aber das liegt auch an den Personen, weil zum Beispiel der Blatter einfach nicht die Größe hat zu sagen, jetzt mache ich mich frei von solchen internen Zwängen und tue das, was ich für richtig halte. Sonst glaube ich schon, dass auch ein Blatter, wenn er das tun würde, was er für richtig hält, mehr tun würde, als er jetzt tut, wo er glaubt, das kann er sich nicht leisten, weil dann, ich weiß nicht, was passiert in der Partei. Ist auch da eine Frage der Zivilcourage.
Ja, weil Sie gesagt haben, dass gar niemand aufsteht in der ÖVP, am letzten Samstag ist ein sehr prominenter ÖVPler aufgestanden, der Gemeinderat. Das Gemeinderat, Verbandspräsident Schöpf, und hat, wir haben die Agrargemeinschaften auch schon angesprochen, eigentlich gefordert, dass das Gemeindegut jetzt rückübertragen werden soll. Also ist für mich verwunderlich, dass er das jetzt fordert bei dieser ganzen zögerlichen Haltung der ÖVP jetzt über die Jahre. Aber anscheinend gibt es gerade bei dem Thema jetzt auch Menschen in der ÖVP, denen es endgültig reicht, dass diese Verfassungsgerichtshof-Urteile nicht umgesetzt werden oder nur sehr schleppend umgesetzt werden. Man, da wäre vielleicht super, wenn wir ein bisschen länger ausholen. Man, wir haben sie vor einem Jahr da schon im Studio gehabt. Da ist ganz viel gegangen, sozusagen, wie ist das überhaupt entstanden, um was geht's da und so weiter. Dass wir vielleicht einfach anknüpfen, was ist da im letzten Jahr passiert, warum geht das alles so langsam? Also man, das sind ja, also da geht es ja um einen Rechtsstaat, da geht es um Urteile vom Verfassungsgerichtshof, die ich habe da irgendeine Presseaussendung gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, dass der Verfassungsgerichtshof das Gütesiegel für das neue Flur, wie nennt sich das?
Verfassungslandesgesetz.
Genau, gegeben hat. Aber trotzdem mit der Umsetzung hapert es einfach. Was ist da so schwierig?
Vielleicht zuerst zum Schöpf, weil Sie gesagt haben, prominent in der ÖVP. Ich darf ganz kurz erinnern, der Schöpf war Landtagsabgeordneter, der Schöpf wurde gehandelt als geeignet für einen Landesrat. Und wie dann der von Stahr nach oben gekommen ist der Schöpf aus all diesen Positionen entfernt worden und er ist jetzt der Bürgermeister und ob er dort von ÖVP oder von anderen Söldener Gemeindebürgern gewählt wird, weiß ja niemand, außer weiß nicht, welche Wählerstromanalysen dort gemacht wurden. Also nur zur Qualifikation des Schöpf. Der Schöpf ist einer. Allerdings, fällt mir jetzt nicht noch einer ein. Also ich würde jetzt sagen, der Einzige, der jetzt zu mir in der Öffentlichkeit auffällt, ein Mutiger. Aber die Karriere vom Schöpf zeigt, dass, ich meine, jetzt ist er von den Bürgermeistern gewählt worden und Bürgermeister und ÖVP sind natürlich ein bisschen was anderes. Also den Schöpf würde ich irgendwo als jemanden sehen, der nicht an einem Marionettengängelband von einer Parteispitze hängt, sondern der hat, und dadurch kann er auch so frech sein, weil er einen persönlichen Background hat und nicht einfach in dieser Parteihierarchie sich nach oben gedient hat. Das ist so viel zum Schöpf. Zur zweiten Frage, warum geht das alles so langsam? Das lässt sich eigentlich sehr leicht erklären. Man hat bei diesem ersten Gesetzesmodell Dezember 2009 beschlossen, gesagt, wir schreiben jetzt die Rechte, die die Gemeinde haben soll, in ein Gesetz, aber wir lassen die alten Repräsentanten an den Schalthebeln. Das heißt, diejenigen, die jetzt dieses Gemeindegut verwalten sollen, sind erstens die gleichen, die seinerzeit sich organisiert haben, wenn ich mal so ausdrücken darf, es auf die falsche Seite gebracht haben oder halt die Kinder davon, Rechtsnachfolger davon, und zweitens sind es also ganz genau die, die von der Interessenslage auf der anderen Seite sind, denn alles, was die Gemeinde mehr kriegt, bekommen sie weniger. Das heißt, schon von der Grundkonstruktion her ist es so, dass die natürlich versuchen werden, alles zu tun, um die Umsetzung zu verhindern. Jetzt weiß jeder, der näher mit juristischen Dingen zu tun hat, dass die Justiz mal gut, mal schlecht, aber jedenfalls langsam arbeitet. Jetzt hat man aber da noch eine Behörde, die noch besonders langsam arbeitet. Ich erinnere an den Fall Musau, Oberster Agrarsenat, Landesagrarsenat, Oberster Agrarsenat, wo seit März 2009 nichts geschehen ist. Also, das heißt, ich habe also eine Behörde, die schon einmal nicht will, zwei Behörden, die offenbar nicht wollen. Und die Leute, die an den Schalthebeln sind, die also das reine Gegenteil von dem wollen, was sie sollten. Und jene Verhältnisse, wo man die Leute mit juristischen Mitteln zwingen muss, das zu tun, was sie tun sollten, das funktioniert nirgends. Das ist, Weber hat formuliert, also der Professor Weber, Verfassungsrechtler, diese Funktionäre der Agrargemeinschaften seien die Hausmeister des Gemeindeguts. Und ein Hausmeister, wo ich jedes Mal einen Prozess führen muss, dass er mal das Stiegenhaus putzt, der ist einfach ungeeignet. Wir haben ein Gesetz, da steht drinnen, die Gemeinde kann das ihr zustehende Geld jederzeit beheben. Das heißt, diese Geschichte wäre vergleichbar mit der Bank. Sie haben also auch ein Konto bei der Bank wahrscheinlich und das, was dort drauf ist, wenn ein Guthaben drauf ist, das könnten Sie jederzeit beheben. Stellen Sie sich vor, dort ist jemand, der sagt, ja, bevor du von mir einen Euro kriegst, musst du jedes Mal mit mir einen Prozess führen. Sie würden wahrscheinlich die Bank wechseln. Mhm. Und genau das ist das, was wir verlangen. Wir verlangen, dass die Konstruktion so geändert werden muss, dass Leute in Funktionen gesetzt werden, die dort das tun wollen, was sie tun sollen, weil sonst kann das nie funktionieren. Es gibt Ausnahmen, die einmal nicht funktionieren, aber bei uns stellen wir fest, das funktioniert flächendeckend nicht. Und die Beispiele, dass wir recht haben als Liste Fritz mit dem Vorschlag, dass das zurückgegeben werden muss, was jetzt auch der Gemeindeverband fordert, die werden täglich geliefert. Da werden über 1 Million Euro als Darlehen ausgezahlt, da sind Heizkostenzuschüsse ausgezahlt worden. Also es wird mit einer unglaublichen Unverfrorenheit und auch mit erheblicher krimineller Energie vergehen sich Leute täglich neu an diesem Gemeindegut, an dem, was uns allen gehört. Und es wird nicht aufhören, solange man die falschen Leute an den Schalthebeln lässt. Weil die verwalten nicht eigenes Vermögen, die verwalten Gemeindevermögen. Und genau die sind die allerungeeignetsten, um Gemeindevermögen zu verwalten.
Damit ich es verstehe und vielleicht zur Wiederholung zum derzeitigen Sachverhalt. Sind Sie dafür, dass das Landesgesetz auch nochmal novelliert wird, um das zu erreichen?
Ja, unbedingt. Mhm. Unbedingt. Die Mängel, die jetzt auftreten, laufen, die liegen nicht an Einzelpersonen, die liegen an strukturellen Mängeln und vielleicht auch ganz kurz. Mir wird vorgeworfen, dass ich mit dieser Geschichte verdiene. Und Tatsache ist, wenn man etwas im Rechtsweg durchstreiten muss, dann ist man instanzenweise beschäftigt. Für eine einzige Gemeinde muss also sehr viel Schriftsätze machen, Papier machen, ist sehr viel Arbeit. Und mit einem Gesetz wäre die Frage, durch einen einzigen Landtagsbeschluss für alle betroffenen Gemeinden kostenfrei gelöst. Und sonst muss man jede Einzelfrage bis zu einem Höchstgericht durchstreiten und dann besteht noch die Hoffnung, es könnte das zweite Höchstgericht vielleicht was anderes sagen und die Hoffnung, wenn man ein zweites Mal geht, dann kommt vielleicht ein bisschen etwas anders heraus. Das heißt, der Aufwand, die Dinge in Einzelverfahren zu erklären, der ist wahnsinnig zeit-, nerven- und kostenaufwendig und mit alle Fragen, die man gesetzlich lösen könnte, die würden keine Kosten verursachen, würden viel schneller gehen und würden nicht diesen Zwist noch dazu verursachen, weil das ist ja nicht lustig, wenn man sich vorstellt, die erste Instanz würde jetzt irgendwas entscheiden, dann wird das in 5, 10, 100 Fällen so entschieden, dann kann sein, dass danach die zweite Instanz sagt, na, alles anders und die dritte Instanz nur einmal anders. Inzwischen kennt sich niemand mehr aus, jeder ist auf jeden beleidigt, also daher fordern wir ganz massiv eine gesetzliche Änderung und das will man aber nicht.
Können Sie die wichtigsten Eckpunkte dieses Anliegens nochmal fixieren? Also es reicht aus Ihrer Sicht nicht aus, dass dieses Landesgesetz umgesetzt wird, damit die Gemeinden zu ihrem Gut kommen, um es jetzt einmal plakativ zu sagen, sondern sie wollen noch ein paar.
Also ist das vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Ein wesentlicher Teil des Geldes der Agrargemeinschaften gehört den Gemeinden. Denn die Rechte der übrigen Mitglieder, Bauern vor allem, beschränken sich auf Naturalbezug, Tiere weiden zu lassen, Holz zu beziehen. Der Kardinalfehler liegt schon drinnen, dass dieses Geld, was den Gemeinden zukommen soll, zunächst in die Verwaltung von einem Agrarier kommt. Der sagt nachher, fein, ich habe das, jetzt beschreite du einmal den 4 Instanzen langen Rechtsweg, tu mir einmal klagen und dabei sitze ich auf dem Geld drauf. Und dann sagt der Landeshauptmann, ja bravo, schließt doch Vereinbarungen. Und Vereinbarungen heißt, die Gemeinde muss auf dieses Geld, das ihr gehört, mindestens die Hälfte oder mehr verzichten, damit vielleicht derjenige, der auf dem Geld sitzt, so gut ist und die andere Hälfte der Gemeinde lässt. Also das sind Dinge, die gehen so nicht. Die zweite Frage, die auch gesetzlich gelöst gehören würde, ist, was steht der Gemeinde eigentlich zu? Auch da gibt es ja laufend verschiedene Ansichten, die weitgehend falsch sind. Es wird ihr der Jagdpachtzins streitig gemacht. Man streitet auch über den sogenannten Überling der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen. Steht jetzt noch ganz kurz, die Bauern hatten und haben ihre Bezugsrechte Holz und Weide zur Deckung des eigenen Bedarfes. Und Tatsache ist, dass also die heutigen Holzerträge weit, weit mehr, also weit höher sind von den Wäldern, weil auch die Wirtschaft besser war und so weiter. Das heißt, in den meisten Agrargemeinschaften würde die Hälfte oder mehr des gesamten Holzertrages sowieso der Gemeinde zustehen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wenn Sie sich erinnern, vor einigen Wochen ist in der Zeitung standen, die Agrargemeinschaften, die Gemeindegutsagrargemeinschaften rechnen für das Jahr 2011 mit Gesamteinnahmen von 19 Millionen Euro. Und den Gemeinden würde davon nur 5 Millionen Euro zustehen. Und in Wirklichkeit stehen den Gemeinden mit Sicherheit die ganzen 19 Millionen Euro zu, weil ja die Bauern zusätzlich noch ihre Naturalbezüge haben. Die kommen in diesen 19 Millionen ja nicht vor. Das nur so ganz kurz. Also, das heißt, 3/4 von diesem strittigen Kuchen sind überhaupt noch nicht gesetzlich gelöst. Das muss man in vielen Einzelverfahren erst oben lösen. Und obwohl die Problematik mindestens seit Mitte 2008 bekannt ist, haben wir noch keine einzige Entscheidung eines Höchstgerichtes zu dieser Frage bekommen, weil es unten blockiert wird, weil die Fragen nicht weitergehen. Das ist wie man muss ja überhaupt einmal aufkommen zu einem Höchstgericht, dass das Höchstgericht dann über diese Fragen entscheiden kann. Das ist nicht der Fall. Das heißt, in weiten Bereichen wissen weder die Agrargemeinschaften noch die Gemeinden und auch die Behörden nicht, was richtig wäre und was falsch wäre.
Wer blockiert das?
Ja, das blockiert momentan die Politik, sprich die Abgeordneten der Mehrheitsparteien, weil die könnten ein Agrargesetz entweder mit uns diskutieren oder neu machen, und da weigern sie sich.
Ganz blöd gefragt, was haben die für Interesse, sich zu weigern? Also was haben sie davon? Was haben die von dem Konstrukt, wie das jetzt ist?
Platter möchte die neue Situation umsetzen, ohne dass jemand was davon merkt. Weil wenn die Bauern merken, es kann nur, in Wirklichkeit ist der Konflikt vorprogrammiert, denn wenn man das Urteil des Verfassungsgerichtshofes umsetzt, dann wird es für manche Bauern merklich weniger. Und das werden sie nicht wollen. Und offenbar, und das ist das, was mich da ganz besonders erschreckt, offenbar glauben Steixner und noch einige Gesinnungsgenossen, sie könnten sich auf Dauer darum drücken, eine verfassungsmäßige Situation herzustellen. Sie hoffen darauf, sie können auf die Bürgermeister Druck ausüben, sie hoffen darauf, man wird sie zu Vereinbarungen beknien können, und dann wird immer argumentiert, und wenn eine Gemeinde einmal im Vereinbarungsweg irgendwo nachgegeben hat, dann ist es betoniert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also man glaubt in Wahrheit, man könnte sich um das herumdrücken, und das stimmt mich schon sehr bedenklich, weil das geht weit über die Agrarfrage hinaus. Da steht Rechtsstaat gegen ganz klaren Machtmissbrauch. Und da bin ich jetzt wirklich neugierig, wer da gewinnt, ob der Sonntag oder das Geld. Gell? Weil da geht es um grundsätzliche Dinge, weil wenn das niemand durchsetzbar ist, wo es um so klare, wichtige öffentliche Interessen geht, wo der Verfassungsgerichtshof auf unserer Seite ist, nachher kann ich mit meinem Beruf einpacken, weil nachher ist das Recht, was ich gelernt habe, nichts mehr wert. Dann muss man, glaube ich, einen Tanzkurs machen, dass man gute Verbeugung machen kann, um im Lande weiterzukommen, aber gesetzliche Bestimmungen braucht man dann nicht mehr wissen, weil sie eh nicht eingehalten werden.
Die ÖVP spricht von 68 Problemfeldern, die sie aufgelistet hat. Deckt sich das mit Ihrer Einschätzung?
Ich habe nicht den Gesamtüberblick über das ganze Land, aber eine Bemerkung dazu. Im Jahre 2005, wie die Geschichte begonnen hat, hat man mir jubilierend gesagt, es sind nur 4 oder 5 Agrargemeinschaften bzw. Gemeinden, wo es da Probleme gibt. Tatsache ist, dass es jede Gemeinde muss und ist verpflichtet, sich um ihr Vermögen zu wehren. Denn das, was sie von den Agrargemeinschaften nicht bekommt, muss sie von den Bürgern nehmen oder fehlt den Bürgern, weil die Vorhaben unterbleiben. Und wenn sie es von den Agrariern haben wollen, dann ist es fast flächendeckend so, dass sich die allermeisten wehren.
Sie haben schon gesagt, die Aufforderung von der Liste Fritz ist die Rückübertragung vom Gemeindegut. Wäre das so einfach machbar?
Es ist die einzig, langfristig ist das die einzig richtige Lösung. Man darf auch nicht vergessen, Lösungen müssen auch so sein, dass nicht jeder zuerst eine Universität besuchen muss, um sie dann handhaben zu können. Und das wäre richtig, es muss wieder ein neuer Agrargemeinschaftsobmann eine Funktion übernehmen können und sich sofort vorstellen können, was Sache ist. Das kann er momentan überhaupt nicht, weil also die Geschichte so kompliziert ist, dass sehr viele Juristen noch aussteigen. Und noch dazu ganz kurz. Den Bauern gehört, ich habe schon gesagt, Holzbezug und Weide. Eine Situation, wo ich sage, ich mache eine Bauerngemeinschaft, die dann nicht nur über Holzbezug und Weide entscheidet, sondern über Skilifte, Siedlungsgebiete, Gewerbegebiete und so weiter, und macht dann dahinter die Gemeinde, die dann erst diesen Bauern was anschaffen muss und auf irgendeine vertragte Art und Weise diese Bauern dazu bringen muss, um dann Gemeindepolitik zu machen. Das kann langfristig nicht funktionieren. Die Rückübertragung wird sicher auch momentan einmal Probleme aufwerfen, aber danach sind die Verhältnisse wieder klar. Die Gemeinde entscheidet, wie heißt es in der Bibel, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, glaube ich. Das heißt, gibt der Gemeinde das, was der Gemeinde gehört, und der Gemeinde gehört eben alles andere, mit Ausnahme dieser Weiderechte und Holzbezugsrechte, und dann ist es für jeden wieder überblickbar, wer was zu entscheiden hat, wem was gehört, und dort müssen wir wieder hin, und dann kann jeder bei den Entscheidungen, die er zu treffen hat, wieder seine eigenen Interessen wahrnehmen. Die Bauern können ihre legitimen Interessen nach Weide- und Holzbezug wahrnehmen, und mehr dürfen sie nicht zu sagen haben. Und die Gemeinde ist eben dafür da, öffentliche Interessen wahrzunehmen, und wenn sie schlecht tut, dann wird sie abgewählt. Und dann stimmt es wieder, und daher gehört es so gemacht.
Gehört das Ihrer Meinung nach, oder lässt sich das so machen, jetzt wenn man an die soziale Dimension in einer Gemeinde denkt, möglicherweise so machen, dass man das wirklich rasch rückabwickelt, oder braucht es da noch Übergangsfristen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass das sehr rasch möglich wäre, weil jedermann weiß, wie soll ich sagen, fangen wir mal bei der Weide an. Die Weide ist nirgends strittig, sondern es ist eher so, dass häufig viel weniger Tiere aufgetrieben werden, als Weideangebot vorhanden wäre, weil ja doch viele nicht mehr Bauern sind. Das ist also überhaupt kein Thema. Die Holzerträge haben sich durchwegs, ich habe es schon gesagt, verdoppelt und mehr. Das heißt also, zur Deckung des Eigenbedarfs ist also überall Holz genug da, und alles andere gehört der Gemeinde. Das heißt, in Wirklichkeit wäre es nicht schwierig. Man kann diese Rückübertragung grundsätzlich gesetzlich anordnen. Solche Beispiele gibt es in der Vergangenheit, wo man zum Beispiel, ja, also wie man es technisch genau macht, ist eine zweite Frage, aber man könnte das sehr, sehr rasch machen und könnte auf diese Weise die momentane Agrargemeinschaftsverwaltung grundsätzlich der Gemeinde übertragen und den Bauern eine neu kreierte Nutzungsverwaltung. Das ginge grundsätzlich von heute auf morgen, weil alles das, was die Bauern derzeit machen, eigentlich sie gar nichts, oder das meiste davon gar nichts angeht, weil die Organisation des, der Weide und des Holzbezuges wirft nirgends im ganzen Land Probleme auf. Und alles andere könnte man mit einem Federstrich an die Gemeinde übertragen, und dann wäre das gelöst.
Vielleicht kann man zur Dimension noch einmal die kurz in Erinnerung rufen. Ist das richtig? Es geht um ein Fünftel der Gemeindefläche insgesamt in Tirol. Ungefähr 300.000 Hektar. Stimmt das so in etwa von den Größenordnungen, oder?
Also ich habe jetzt immer 2.000 Quadratkilometer. Okay. Das sind 200.000 Hektar ungefähr.
Das ist richtig.
Und das ist, ich habe es einmal nachgeschaut, ziemlich genau Osttirol. Okay. In Wirklichkeit ein bisschen mehr, weil in Osttirol gibt es, wie wir wissen, Gletscher und Berge und so weiter, und die Agrargemeinschaften sind doch im produktiven Bereich, sind zwar ein paar Lawinenstriche drinnen, aber grundsätzlich vergleichbar, dass wir wissen, um was es geht.
Schätzwert gibt es ja?
Der Schätzwert ist sehr schwierig, denn solange der Wald beim Bauern ist, ist er vielleicht 1 Euro pro Quadratmeter wert, das wären dann 2 Milliarden Euro so ungefähr. Wenn der Wald von der Allgemeinheit gebraucht wird, ich darf also daran erinnern, die Stadt Innsbruck zahlt der Agrargemeinschaft viel im Jahr über 600.000 Euro, weil sie da oben den Waldplatz anteilen. Verwendet. Das heißt, wenn ich so sagen darf, was brauchen, nachher müssen wir auf einmal das 20-fache und 50-fache zahlen. Und daher ist dieser Wert sehr veränderlich. man weiß gar nicht, was wir in Zukunft alles zahlen müssen als Allgemeinheit, wenn wir das nicht nutzen können für unsere Zwecke. Solange es leih wollt ist, wie gesagt, würde ich mal sagen, durchschnittlich 2 Milliarden Euro aufwärts.
Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt haben wir 40 Minuten schon durchgeredet, dass wir uns ganz kurz bei ein bisschen Musik erholen und dann die letzten 15 Minuten weitermachen.
Und der Tag ist ein Tag und der Tag ist ein Hund. Wenn der Hund nicht so mag, ist nicht gut für den Tag. Und wenn der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag. Wenn er mag an dem Tag und der mag aber nicht hin. Ich schwimm so gern im Swimmingpool, aber nicht jeden Tag. Schau dir die an, die sind cool. Aber nicht jeden Tag ist scheint über die Service-Zone. Aber nicht jeden Tag in China und in Kamerun. Aber nicht jeden Tag, ihr fliegt von Bangkok nach Berlin. Bangkok. Aber nicht jeden Tag, ich weiß auf gar nicht, wo ich bin. Bangkok. Aber nicht jeden Tag, was da passiert ist, ist so fad. Bangkok. Aber nicht jeden Tag, war gut, wenn sich was ändern darf. Jeden Tag. Und der Tag ist ein Tag, und der Tag ist ein Hund, und der Hund ist ein Tag, ist nicht gut für den Tag, und der Hund aber mag, dann ist gut für den Tag, und er mag an den Tag, und der mag aber nicht jeden Tag. Da haben viel und viel am Wen, aber nicht jeden Tag, ich sag da an, was ich alles denk. Aber nicht jeden Tag, ich wundert mich oft, was ich sieh. Aber nicht jeden Tag, die Leute sind zu, die Leute so schier. Aber nicht jeden Tag, die können gar nicht tun, was soll. Aber nicht jeden Tag, weil so will nur das tun, was soll. Aber nicht jeden Tag, wieso ist wer autoritär. Aber nicht jeden Tag, der Wind kommt so woanders her. Der Wind.
Befassen sich sehr intensiv mit der Energiepolitik im Land. Landesrat Steixner hat einen, jetzt salopp gesagt, neuen Kraftwerkeplan vorgelegt, Ausbau der Wasserkraft. Man hat den Eindruck, es ist ihm insofern recht gut gelungen, als auch Teile der Opposition recht zufrieden waren damit, also namentlich die Grünen. Wie geht es Ihnen eigentlich mit diesem Plan?
Ja, ich habe im Landtag gesagt, dass das ein dilettantisches Werk ist. Und zwar, mein Zugang ist als erstes ein rechtlicher. Gell? Und in unserer Verfassung steht, die Vollziehung ist aufgrund der Gesetze vorzunehmen. Und in dieser Wasserkraftgeschichte fasst der Landtag einen Beschluss, wo der kein Gesetz ist, sondern wo er den Abteilungen der Landesregierung den Auftrag erteilt, sich an diesen Kriterienkatalog zu halten. Jetzt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Rechtslage ist so, dass sich die Beauftragten an diesen Auftrag nicht halten dürfen. weil die haben keine Aufträge zu erfüllen vom Landtag, sondern wenn der Landtag von der Vollziehung was will, dann muss er ein Gesetz machen. Das gibt einen feinen Unterschied. Ein Gesetz kann durch den Verfassungsgerichtshof kontrolliert und aufgehoben werden. Und ein Gesetz darf der Landtag nur dort machen, wo er auch zuständig ist, weil wir haben ja neben einem Landtag, wie wir hoffentlich alle wissen, noch einen Nationalrat, der ja auch noch ein bisschen was zu sagen hat. Und außerdem gibt es auch eine EU, die auch in Dingen Wasserkraft ganz schön mitredet. Und um jetzt da mit in Konflikt zu geraten, geht man her und erteilt einfach Aufträge. Ich meine, da wird einmal als erstes der Rechtsstaat zu Grabe getragen, bitte.
Weil ein Auftrag über den Rechtsweg nicht einklagbar ist, oder?
Ich muss ein Gesetz machen und dieses Gesetz ist dann einzuhalten. Und wenn jemand meint, das Gesetz ist verfassungswidrig, dann muss er zum Verfassungsgerichtshof gehen und der Verfassungsgerichtshof sagt dann ja oder nein. Und aufgrund, und die kann, wir haben eine gewisse Landeskompetenz, wir haben eine Landeskompetenz in Naturschutzsachen, da können wir etwas machen, dann muss ich das Naturschutzgesetz machen und auf der Basis des Naturschutzgesetzes kann man dann noch Verordnungen vorsehen, dann schafft die Regierung an innerhalb dieses Verordnungsrahmens und das ist dann ein Rahmen, an dem man sich halten muss. Wenn man stattdessen hergeht und Aufträge erteilt, dann tut man dann halt einmal erstens nichts anderes als einmal heiße Luft für die Presse schlagen. Wenn man sagt, toll, man hat was gemacht, es ist aber in Wirklichkeit nicht verbindlich. Was wird das zur Folge haben? Wenn hin zum Kunst daherkommt, sprich irgendjemand ein Kleinwasserkraftwerk errichten will, dann werden die Tiroler Behörden versucht sein, sich an diesen Auftrag zu halten und sind in der traurigen Lage, eine Parallelerfindung auf Basis der geltenden Gesetze machen zu müssen, um dann zum Schluss ein Ergebnis zusammenzubringen, was mit diesem unverbindlichen Auftrag rein zufällig übereinstimmt.
Das ist mir jetzt zu schnell gegangen?
Zu schnell gegangen. Sie dürfen den Auftrag nicht erfüllen. Sie dürfen mit in Ihren Bescheid hineinschreiben, ich bewillige das Kleinwasserkraftwerk X nicht, weil der Landtag mir den und den Auftrag erteilt hat. Sondern Sie müssen versuchen, aus den Dingen, die sie haben und die sie beachten sollen, aus den Gesetzen und Sachverständigengutachten und so weiter, zufällig genau das gleiche Ergebnis herzubringen, das sich der Landtag mit seinem Auftrag wünscht. Das führt für mich als Anwalt und für die Partei, die vom Staat etwas will, dazu, dass es eigentlich ein rechtsstaatliches Verfahren gäbe, wo sie das Recht hätte, angehört zu werden, Sachverständigengutachten vorzulegen. Aber in Wirklichkeit ist vorher schon alles entschieden, weil der Beamte sich daran halten wird wollen, was ihm da der Steixner oder der Landtag aufgetragen hat. Das heißt, da werden Parteirechte einmal ganz wüst demontiert. Wenn aber ein Großer kommt, dem interessieren diese Aufträge gar nicht. Der Große unterliegt schon einmal dem UVP-Gesetz über 15 Megawatt. Da ist in zweiter Instanz der unabhängige Verwaltungssenat in Wien. Der hat 5000 und mehr Seiten zu bearbeiten in einem Berufungsfall. Ich weiß ungefähr, wie diese Akten ausschauen. Und von diesen 5000 Seiten ist ein Auftrag des Tiroler Landtages das Unwichtigste, was er beachten muss. Weil jede andere Seite ist wichtiger, weil da sind Sachverständigengutachten, die eine Rolle spielen. Da sind Gesetze, die er zu beachten hat. Da sind Richtlinien der EU. Nur unseren Auftrag hat er nicht zu beachten. Das heißt, für den Großen wird dieser Auftrag absolut wirkungslos sein. Und deswegen haben wir Gesetze, weil wenn etwas verbindlich ist, soll es für alle gelten. Und das ist die haben sich täuschen lassen, auch die Grünen haben sich täuschen lassen, die meinen, da steht was Tolles drinnen, aber wenn sie sich's wünschen, wird es nicht gelten. Und wenn das aber jemand ist, der halt nicht großkopfert genug ist, dass man ihm zu gefallen sein wird, dann werden diese Aufträge gelten und man wird irgendwas einschreiben, entweder wird das Sachverständigengutachten zufällig so ausfallen, dass es mit dem Auftrag zusammenstimmt oder irgendwas. Also so macht man nicht Rechtspflege.
Dieser große könnte zum Beispiel die DIVAG sein.
Die DIVAG oder auch E.ON oder was weiß ich. Wir haben, bitte, wir sind in der EU, wir dürfen also niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Also das kann jemand aus Frankreich sein, das kann jemand aus Deutschland sein. Die haben alle Rechte, bei uns Wasserkraftwerke zu bauen. Also wir können das auch nicht, dieses Wasserproblem können wir nicht über die DIVAG steuern. Die DIVAG kann höchstens schneller sein, um ökologische Projekte zu machen. Aber momentan schaut es gar nicht danach aus.
Heißt das rechtlich, diese Konstruktion für Gegner von Kraftwerken? Es gibt da und dort Täler, wo es Auseinandersetzungen gibt, wo die Auseinandersetzungen auch noch nicht geklärt sind, ob dort Kraftwerke entstehen sollen. Was heißt das für diejenigen, die gegen so ein Kraftwerk sind, angesichts dieser Konstruktion rechtlich, welche gibt es da Vorgangsweisen überhaupt, Möglichkeiten?
Ja, ich erlebe jetzt das oder habe das sehr hautnah erlebt beim GKI-Grenzkraftwerk Inn. Das ist ein Kraftwerk von der Schweizer Grenze bis Putz, wo also die Gemeinden ganz massiv dagegen sind und sich gewehrt haben, also an sich nicht noch wehren, aber jetzt einmal in Wien und nicht mehr in Tirol. Und dort sind eigentlich die Bürgerinteressen in einer Art und Weise missachtet worden, dass sie auch da wieder sehr enttäuscht waren. Ich meine, ich sage jetzt ein Beispiel, kommt der Amtssachverständige des Landes Tirol und also ein Limnologe, der sich bei den Fischen und Algen und so weiter gut auskennt und verlangt eine gewisse Restwassermenge. Diese Restwassermenge ist den Kraftwerksbetreibern zu hoch. Und dann ist im Akt zu lesen, sagt der Sachbearbeiter, ja, nachdem jetzt leider keine Einigung möglich war zwischen diesem Sachverständigen und den Antragstellern, wird einfach ein anderer Sachverständiger bestellt. Na, das Glück möchte ich mal haben, dass einfach so lange ein anderer Sachverständiger bestellt wird, bis das rauskommt, was ich mir als Antragsteller wünsche. Das geht für einen sogenannten Großkopferten ja, für einen kleinen nicht. Ein anderes Beispiel. Wir haben ja jetzt ein tolles Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, das vorsieht, dass auch Bürgerinitiativen dort Parteistellung haben. Gemeinden auch und Bürgerinitiativen auch. Die Praxis, die machen sich dann einen Haufen Arbeit, machen Einwendungen und so weiter und dann lesen sie im Bescheid, auf diese Einwendungen war nicht einzugehen, weil sie den Sachverständigen nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten sind. Die müssten also wahrscheinlich auch Sachverständige beauftragen und müssten, ich weiß nicht wie viel, Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Euros ausgeben, um dagegen Gutachten machen zu können. Und dann würden sie erst gehört. Sie haben also zwar ein Mitspracherecht, aber man muss auf ihre Argumente nicht einmal eingehen. So. Also nur so ungefähr, und das ist alles geltende Rechtslage. So ein paar oder eine andere Geschichte. Wir haben sowohl im Tiroler Naturschutzgesetz, aber auch im Wasserrecht, auch in der EU-Wasserrahmenrichtlinie drinnen, Umwelteingriffe generell dürfen nur dann erlaubt werden, also auch wenn sie Strom erzeugen und im öffentlichen Interesse liegen, wenn es keine bessere ökologische Option gibt. In diesem Verfahren, wieder wörtlich nachzulesen, steht eine Anweisung des Juristen an die bearbeitenden Sachverständigen auf bessere ökologische Option nur eingehen, wenn Parteieinwendungen dazu drängen. Mhm. Also anstatt dass die Leute, die wir haben und wovon vieles gescheit sein und viel wisserten, dass die sich bei einem Kraftwerk überlegen, wie können wir das so machen, dass wir einerseits ein Maximum an Strom erzeugen, andererseits die Umwelt so wenig wie möglich beeinträchtigen, sagt man, über das ja nicht nachdenken. Ja, für was haben wir nachher das Verfahren? Hallo? Das hat monatelang alle einschlägigen Sachverständigen der Tiroler Landesregierung blockiert, mit dem Auftrag, das ist das, was ich auch zuerst mit Diskussionsfreude und Demokratiepolitik gemeint habe, von einem anderen Aspekt, wenn man über das, was dabei wichtig ist, sagt, da ja nicht nachdenken. Ne? Also
jenseits der rechtlichen Frage, energiepolitisch noch gefragt, sehen Sie Notwendigkeit des Ausbaus der Wasserkraft in Tirol oder lässt sich das der Energiebedarf anders decken, Einsparungen, was auch immer?
Nein, ich glaube, wir müssen alle Mittel nützen, die wir haben, um einerseits aus der Verwendung von Atomstrom auszusteigen, weil selber produzieren wir ja keinen, aber wenn ein Kraftwerk an der Isar explodiert, sind wir genauso mit betroffen. Und zweitens auch die Stromerzeugung aus kalorischer Energie, Verbrennung, sprich Treibhausgase, Erderwärmung herabzusetzen. Da würde es noch nicht genügen, wenn wir 100% der Wasserkraft ausbauen, weil es dann immer noch nicht reicht. Das heißt, wir müssen massiv einsparen und wir müssen meiner Meinung nach Wasserkraft ausbauen im Ergebnis und auch alle anderen alternativen Energien, die da in Frage kommen. Und nur ein Wort, weil sonst braucht es zu lang, weil wir in die Details einsteigen. Die Frage für mich ist nicht Wasserkraft ausbauen, ja oder nein, weil zwischen umweltfreundlicher Wasserkraft und umweltschädlicher Wasserkraft sind Welten dazwischen. Die Frage ist, wir müssen umweltfreundliche Wasserkraft machen und das kostet. Diese besseren ökologischen Optionen, die ich zuerst angedeutet habe, die kosten alle mehr. Dadurch wird der Strom momentan kurzfristig nicht konkurrenzfähig, weil der Strom aus Atomkraftwerken und kalorischen Kraftwerken dann billiger ist. Der ist aber leider deshalb billiger, weil die langfristigen ökologischen Nachteile momentan sich im Strompreis nicht niederschlagen. Wir müssen das Geld ausgeben und vielleicht mit einem Aufpreis von 20-30% lässt sich Wasserkraft meiner Meinung nach so gestalten, dass also die Umweltauswirkungen nicht völlig verschwinden, aber doch auf ein sehr, sehr erträgliches Maß reduziert werden können, was jetzt bei der Art und Weise, wie man jetzt Großkraftwerke baut, aus verschiedensten Gründen nicht der Fall ist. Da wäre die Zukunft, das müssen wir uns etwas kosten lassen, wir investieren in die Zukunft, wir investieren in unsere Umwelt und dann, glaube ich, könnten wir Wasserkraft so haben, dass wir alle mit dem leben könnten, ohne dass man die momentanen nachteiligen Folgen hätten. Es ist so ganz kurz gesagt mein Energiekonzept allalong.
Apropos Energiekonzept, jetzt mache ich eine gewagte Überleitung, nämlich zurück zum Anfang, nämlich zu Ihrer eigenen Energie, über die wir geredet haben, und das Frustrationspotenzial im Landtag. Vielleicht für die letzten 2 Minuten kurz. Werden Sie wieder kandidieren? Wie geht es weiter mit der Liste Fritz, nachdem der Fritz Dinkhauser anklingen hat lassen, dass er es nicht nochmal macht? Haben Sie nochmal Lust, in 2 Jahren nochmal zu kandidieren?
Also die Lust ist überhaupt die falsche Frage. Nein, ich meine, ich muss schon sagen, ich habe die Gründe schon ein bisschen dargelegt. Der Umgang mit den entscheidenden Personen im Landtag ist also wenig erfreulich. Trotzdem sehe ich es einfach so, dass sehr große Gruppierungen der Bevölkerung überhaupt niemanden mehr haben, der in der Öffentlichkeit für sie das Brot ergreift, wenn es uns nicht mehr geben würde. Das heißt, wenn ich wieder kandidiere, was ich momentan für mich noch nicht entschieden habe, weil ich 3-mal am Tag diesen Job verfluche und dann mir doch wieder denke, es ist wichtig und man sollte doch, dann mache ich es nicht aus Lust, sondern weil ich mir denke, wer macht das dann, was wir sagen und was wir thematisieren? Eine Funktion hat schon, wir können Dinge ansprechen, sie laden mich ein, sie würden mich vielleicht nicht einladen, wenn ich nicht im Landtag wäre. Man kann die öffentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge lenken und man kann dafür sorgen, dass über manche Themen öffentlich diskutiert wird, die sonst vielleicht nicht angesprochen werden, und man kann Anliegen von Leuten publik machen. Und das ist natürlich auch etwas Wichtiges, wo ich mir denke, da habe ich vielleicht eine gewisse Verpflichtung.
Ja, dann danke recht herzlich fürs Dasein und danke Andreas Buckel fürs Kämmern, danke Benedikt Sauer fürs Aushelfen halt beim politischen Gespräch auf Freiheit 105,9, und wir hören uns wieder am 2. Dienstag im Mai.
Ja, danke vielmals.
Wiederhören.
Wiederhören.